Herzlich willkommen zu This is not Berlin, dem Podcast von Gründern für Gründer jenseits der Metropolen. Ich bin Christian Wolf. Unter anderem habe ich as good as New Electronics in Frankfurt an der Oder gegründet. Zwei Drittel aller deutschen Tech-Startups entstehen außerhalb von Berlin, Hamburg oder München. Genau da schaue ich hin, denn ich glaube, ein erfolgreiches Tech-Startup aufbauen kann man überall. In jeder Folge spreche ich mit einem Gründer, der beeindruckende Erfolge vorweisen kann. Hier geht es um echte Unternehmergeschichten, ungeschönte Erfahrungen und wertvolle Learnings für alle, die gründen wollen oder bereits ein Startup führen. Heute spreche ich mit Sascha Böhr aus meiner Heimatstadt Koblenz. Sascha ist Seriengründer. Zwei Unternehmen hat er bereits aufgebaut und verkauft, darunter Dirico, eine Plattform für Kommunikationsteams bei Großkonzernen. BMW oder Hapag-Lloyd waren seine Kunden. Seine aktuelle Gründung Nuvacom richtet sich an die gleiche Zielgruppe und nutzt KI für eine massive Arbeitserleichterung bei der Recherche. Wir sprechen heute also über gleich zwei Gründungen und Saschas Erfahrungen daraus. Deshalb ist diese Folge auch etwas länger geworden als sonst. Du erfährst, wie man ein Enterprise-Produkt baut, das für Kunden wie Lufthansa funktioniert, wie man einen Vertrieb aufzieht, der ohne klassische Kaltakquise auskommt, und wie man einen Enterprise-SaaS-Startup bootstrappt. Also, bleib bis zum Ende dran, es lohnt sich. Herzlich willkommen, Sascha.
Hallo Christian, danke für die Einladung. Schön, dass ich da sein darf.
Ich freue mich auch total. Heute ist eine ganz besondere Folge für mich, weil ich bin ja auch ein Koblenzer. Ich komme auch aus Koblenz, so wie du. Dein Startup sitzt in Koblenz. Deswegen ganz besondere emotionale Verbindung da für mich. Lass uns doch direkt reinstarten. Du hast 90 Sekunden für einen Pitch. Erzähl uns bitte was über Nuvacom.
Ja, da fange ich vielleicht erstmal bei meiner Geschichte an. Sascha Böhr, 39 Jahre, geboren, aufgewachsen in Koblenz. Bin Seriengründer, seit 2010 unternehmerisch tätig, habe damals eine der ersten Social-Media-Agenturen im deutschsprachigen Raum gegründet. Danach Dirico gegründet, eine Software im Bereich der Themen- und Redaktionsplanung. Beide Unternehmen habe ich verkauft in den letzten 2 Jahren und jetzt mit Nuvacom wieder ein neues Unternehmen gegründet, das nicht weniger vorhat, als Europas führende Plattform im Bereich Enterprise Generative AI zu werden.
Damit habt ihr euch ja einiges vorgenommen, aber was genau macht Nuvacom und für wen?
Nuvacom ist eine Plattform, die sich insbesondere an große Unternehmen und Organisationen richtet. Man kennt ja Systeme wie ChatGPT, Copilot und andere Lösungen, die im Mainstream natürlich angekommen sind. Aber wir entwickeln eine Plattform speziell für Enterprise-Unternehmen, die vor allem Anforderungen haben im Bereich Datenschutzkonformität. Es geht um Collaboration, es geht um Workflows und das bringen wir alles in einer zentralen Plattform zusammen und ermöglichen Unternehmen, qualitativ hochwertige Inhalte zu produzieren in der eigenen Unternehmenssprache unter Berücksichtigung von bestimmten Regelwerken der Kommunikation. Ja, denn man muss sich vorstellen, gerade so große Konzerne wie eine Lufthansa, die zu unseren Kunden gehören, haben natürlich extrem hohe Anforderungen, wenn es um die Content-Produktion geht. Und wenn ich heute so durch meine LinkedIn-Timeline scrolle, dann sehe ich auf den ersten Blick, weiß ich, wie es dir geht, welche Personen ihre LinkedIn-Posts mit ChatGPT erstellt haben. Man sieht es einfach sofort. Ja, und wir bringen da ein ganz anderes Qualitätslevel rein in diese ganze Content-Produktion.
Das ist mir auch schon aufgefallen und ich merke es ja auch in meiner eigenen Content-Produktion. Da nehme ich natürlich auch die Hilfe von ChatGPT in Anspruch. Das hilft mir vor allen Dingen, so die Schreibblockade zu überwinden und einfach mal reinzustarten. Ich merke dann doch auch, dass um ein wirklich gutes Ergebnis zu erzielen, ich auch nochmal sehr, sehr viel händisch an Arbeit und an Brainpower reinstecken muss. Wie funktioniert das dann unter der Motorhaube bei euch? Habt ihr da die großen Modelle hinten dran angebunden? Wie stellt ihr sicher, dass dann so die Lufthansa Voice auch bei den Mitarbeitern, die das dann nutzen, tatsächlich rauskommt?
Ja, wir haben alle verfügbaren Modelle oder sozusagen die besten Modelle, die es gibt im Markt, haben wir nahtlos integriert in unsere Plattform. Es gibt ja noch mehr als die OpenAI-basierten Modelle, die in ChatGPT auch integriert sind. Das ist das eine, aber ich glaube, das Entscheidende ist, dass wir auch verschiedene interne Datenquellen anbinden an unsere Plattform. So hat man eine zentrale Wissensdatenbank bei uns in der Lösung. Und man erstellt sozusagen neuen Content basierend auf historischen Daten. Ja, das ist ein Riesenvorteil, weil das stellt natürlich sicher, dass man direkt auch eine gewisse Qualität und auch Fakten in neue Inhalte und Informationen auch mit einbringen kann. Das ist ein ganz entscheidender Vorteil. Also Anbindungen an SharePoint Online, an sonstige Systeme, Confluence etc. Und damit greift so die KI auf das interne Wissen zunächst einmal zurück und erstellt basierend darauf jetzt wieder neue Texte. Dann kommt hinzu, dass wir eine bestimmte Funktion in die Plattform integriert haben, die es ermöglicht, Regelwerke der Kommunikation zu hinterlegen. Sowas wie eine Corporate Language, Wordings oder Narrative, die wichtig sind, ja, in der Kommunikation. Und die werden automatisch sozusagen berücksichtigt bei der Erstellung von neuen Texten im System. Damit eben auch immer sichergestellt werden kann, dass die Texte, die KI-basiert produziert werden, dass die auch einzahlen auf einen Strategielayer. Ja, und das ist das Entscheidende und auch der entscheidende Unterschied sozusagen zu diesen Mainstream-Tools.
Was ist so die Motivation von euren Kunden, euer System zu nutzen? Ist es Kostenersparnis am Ende?
Also da gibt es natürlich unterschiedliche Motivationsgründe. Im ersten Schritt wollen viele Unternehmen eine datenschutzkonforme Alternative zu ChatGPT, ja, die angedockt werden kann an interne Datenquellen. Das ist meistens so das Erste, womit die Kunden um die Ecke kommen. Ja, muss man sagen, weil viele experimentieren ja jetzt erst einmal mit generativer KI und versuchen da eine rechtskonforme, datenschutzkonforme Umgebung den Mitarbeitenden bereitzustellen. Dann geht's aber relativ schnell weiter und man versucht wirklich eigene KI-basierte Apps zu entwickeln, die spezialisiert sind auf interne Use Cases, also auf verschiedene Anwendungsfälle, zum Beispiel einen Assistenten, der dabei hilft, ein Briefing zu verfassen oder einen Assistenten, der dabei hilft, Journalistenanfragen zu beantworten. Das sind dann alles sozusagen KI-basierte Assistenten oder Agentensysteme, die zugeschnitten sind auf bestimmte interne Prozesse und Anforderungen. Und das beinhaltet unser System auch.
Ich weiß nicht, ob du es jetzt teilen willst, aber was ist denn das Geheimnis, dass ihr es auf der einen Seite schafft, da so datenschutzkonform zu sein und auf der anderen Seite dann doch die internationalen Modelle auch zu nutzen? Und ich meine, es geht ja dann letzten Endes den Kunden auch darum, dass die Informationen aus dem Lufthansa SharePoint nicht in Kalifornien bei ChatGPT, bei OpenAI landen.
Das Geheimnis ist schlicht und ergreifend, wir kennen halt die Anforderungen von Enterprise-Unternehmen. Jetzt durch meine Historie in den letzten Jahren, ich bin jetzt seit fast 20 Jahren im Enterprise-Software-Umfeld unterwegs und wir kennen daher die Anforderungen von Enterprise-Unternehmen ganz gut. Also wir wissen, was eine Software sozusagen braucht, damit große Konzerne, auch börsennotierte Unternehmen, sie auch einsetzen können. Das ist schlichtweg sozusagen der Grund dafür. Ja, und da geht es natürlich auch wirklich um die Verarbeitung von teilweise auch börsenrelevanten Informationen. Deswegen haben wir ganz häufig in solchen Unternehmen die höchste Schutzklasse. Also man muss sich vorstellen, wenn jetzt 2 Wochen vor der Veröffentlichung von Quartalszahlen Daten bei uns in der Plattform verarbeitet werden, dann ist das natürlich automatisch die höchste Schutzklasse in der Datenverarbeitung, die man haben kann. Ja, und da müssen wir entsprechend aufgestellt sein technologisch und das sind wir auch.
Kann ich mir das so vorstellen, dass ihr da dann nochmal einen Filter davor gesetzt habt und sagt, okay, dieses Faktum oder die exakte Höhe des Umsatzes muss ChatGPT gar nicht wissen, um hier jetzt eine Pressemeldung zu erstellen. Kann ich mir das so vorstellen?
Ja, es geht darum, dass das System im Grunde nicht halluziniert. Das ist eigentlich das Thema. Und da haben wir verschiedene Technologien in die Plattform integriert, die automatisch einen Faktencheck macht, beispielsweise basierend auf internen Daten und Informationen. Dass halt sozusagen, gerade wenn es um Zahlen und Daten geht, dass die nochmal doppelt gecheckt werden. Und wir sagen dazu, human in the loop, dass der Mensch auch immer nochmal die Möglichkeit hat, auch einzugreifen. Und das ist ganz wichtig. Also ich glaube, man darf nicht erwarten, dass man per Knopfdruck jetzt eine fertige Pressemitteilung erhält. Die bekommt man zwar, aber dass die sozusagen direkt in einem Status ist, dass man sie veröffentlichen könnte, ich glaube, davon muss man sich verabschieden, von diesem Gedanken. Es geht also immer noch darum, dass der Mensch auch in diesem Prozess involviert ist. Und das ist das Entscheidende. Es geht um die Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine.
So, jetzt hast du schon dein drittes Unternehmen gegründet, immer noch in der Heimat, in Koblenz. Erzähl uns doch mal die Gründungsgeschichte von Nuvacom.
Wie so oft ist auch Nuvacom eher durch einen Zufall entstanden, denn ich selbst durfte jetzt in den letzten Jahren schon verschiedene andere Unternehmen gründen und habe jetzt 2 Unternehmen in den letzten 2 Jahren auch erfolgreich verkaufen können. Angefangen bei meinem Software-Startup Dirico, ein Unternehmen, das sich darauf konzentriert hat, eine Software-as-a-Service-Lösung speziell für Kommunikationsteams zu entwickeln. Dirico war bei sehr, sehr vielen börsennotierten Unternehmen im Einsatz zur Steuerung von Themen und redaktionellen Inhalten. Unter anderem bei der BMW Group oder Hapag-Lloyd, also wirklich bei sehr vielen namhaften Firmen, die die Lösung eingesetzt haben in ihrem Corporate Newsroom. Und das Unternehmen wurde vor knapp 2 Jahren übernommen von Staffbase. Wir hatten beim Verkauf ca. 100 Mitarbeitende und waren mit Abstand im deutschsprachigen Raum so die führende Plattform in dem Bereich. Mein erstes Unternehmen, das ich 2010 gegründet habe, war eine Social Media Agentur, 247 Grad heißt das Unternehmen. Und wir waren da sehr früh dabei, als dieser Social Media Hype jetzt hier im deutschsprachigen Raum aufgepoppt ist, haben ganz am Anfang Facebook Apps entwickelt. Da war das noch ein großes Thema. Es fing gerade an, 2010. Und so hatten wir dann schnell auch eine eigene Software entwickelt, ja, eine Art Content Management System für Facebook Seitenbetreiber. So bin ich da mehr oder weniger reingekommen. Und um jetzt nochmal auf deine Frage ganz konkret zu antworten, wie kam es zu Nuva.com? Nach dem Verkauf an Staffbase war ich noch ein Jahr dort im Management, bin dann ausgeschieden, wie das auch oft so ist, ja, dass die Gründer dann auch irgendwann ausscheiden. Und dann stellt sich natürlich nach so einem Exit die Frage, wie geht's weiter? Und ich habe dann genau 2 Wochen Pause gemacht und dann wurde mir wieder langweilig. Und glücklicherweise war ich in dieser Zeit in einem Beratungsprojekt involviert bei der Lufthansa Group. Als externer Berater durfte ich dort in einem Projekt mit aushelfen. Und in diesem Projekt habe ich eine Feststellung gemacht, die dann dazu geführt hat, dass ja wir Nuva.com gegründet haben. Es ging nämlich um Folgendes. Wir haben festgestellt, dass die Mitarbeitenden bei der Lufthansa, es sind 200 Personen weltweit, die in der Unternehmenskommunikation arbeiten, dass die tagtäglich 30 bis 60 Minuten brauchen, um an interne Informationen zu kommen. Also klassischer Recherche-Use Case. Es gibt so viele verschiedene Datenquellen, es gibt so viele Informationen, Dokumente. Und wenn man mal was gefunden hat, weiß man oft nicht, ob die Info noch aktuell ist. Und das war sozusagen das Ursprungsproblem, das wir identifiziert haben und haben dann mit den Verantwortlichen der Lufthansa zusammen eine KI-basierte intelligente Suchfunktion entwickelt. Das war der Startpunkt und daraus ist dann im weiteren Verlauf Nuva.com entstanden.
Also du hast dann für einen Kunden oder bei einem Kunden eigentlich die Idee schon entwickelt und auch irgendwie ja, so eine Art MVP da gehabt. Das ist natürlich eine sehr, sehr schöne Situation. Ja. Wie sieht's aus mit dem Team? Hast du noch Mitgründer dann mit dazu geholt?
Ja, natürlich. Ich kann das nicht alleine. Deswegen ist das Team natürlich entscheidend und glücklicherweise haben sich jetzt einige Personen aus meinem alten Team bei Dirico wieder auch angeschlossen und hatten Lust auf diese Idee und auch Lust, wieder was Neues zu starten. Und konnte ich unseren alten CTO von Dirico gewinnen, der dann auch als Co-Founder hier bei Nuva.com mit eingestiegen ist und die Produktentwicklung verantwortet. Und ich glaube, es ist immer gut, wenn man dort so nach dem Motto Never Change a Winning Team auch Personen von Anfang an mit dabei hat, die man schon kennt und wo man auch weiß, okay, mit diesen Personen kann man gemeinsam sozusagen jetzt diese große Vision auch realisieren.
Das sehe ich auch immer wieder. Eigentlich die stärksten Teams, die erfolgreichsten Teams, das sind die, wo die Co-Founder schon mal miteinander gearbeitet haben, ne? Also als Kollegen oder teilweise sogar vielleicht irgendwie in einem Studentenprojekt oder sowas. Aber Hauptsache, es gibt eine gemeinsame Historie. Man hat vollstes Vertrauen zueinander. Es gibt da keine Interessenkonflikte oder irgendwelche versteckten Agenda. Es gibt vor allen Dingen eine vollkommene Offenheit. Es hilft natürlich auch, wenn man sich kennt und man weiß, okay, heute hat der vielleicht mal einen schlechten Tag, dann brauche ich dem jetzt nicht mit dem und dem Problem zu kommen. Ja, dann weiß man sich gegenseitig zu nehmen.
Genau, das war ein riesengroßer Vorteil, gerade in der Anfangsphase, wo es erstmal darum ging, ja, so ein MVP zu bauen. Und wir haben einfach Gas gegeben. Wir haben einfach das Produkt gebaut. Wir waren immer mit einem Ohr sozusagen im Markt. Und in der ersten frühen Phase habe ich selbst also wirklich hunderte Interviews geführt und wollte einfach besser verstehen, was sind denn so die Problemstellungen von unserem Zielkunden? Ja, womit strugglen diese Unternehmen tagtäglich? Und Ich glaube, das war sehr, sehr wertvoll, um besser zu verstehen, was Unternehmen auch brauchen. Und das wäre auch gleichzeitig ein Tipp jetzt an diejenigen, die auch mit dem Gedanken spielen, etwas zu gründen. Ich glaube, das haben wir die letzten Jahre in den verschiedenen Unternehmen immer ganz gut gemacht, dass wir mit einem Ohr immer im Markt drin waren und haben versucht, auch wirklich zu verstehen, was sind so die Pain Points von den Unternehmen und haben die dann quasi umgewandelt in, ja, direkt in das Anforderungsmanagement zur Weiterentwicklung unserer Plattform.
Wenn wir schon über Kunden sprechen, wie macht ihr jetzt im Moment eigentlich den Vertrieb für eure Lösung? Seid ihr schon so richtig im Vertrieb oder ist es noch so irgendwo in der Beta-Phase, wo ihr sagt, naja, wir müssen schon noch ein kleines bisschen was entwickeln, bis das wirklich zu einer Zahlungsbereitschaft führt?
Nee, also wir haben schon wirklich sehr namhafte Unternehmen, die Plattform im Einsatz haben. Wir drehen jetzt gerade auf und sind jetzt sozusagen kurz davor, dass wir halt wirklich hier eine skalierbare Vertriebstruppe am Start haben. Da müssen ja verschiedene Faktoren zusammenspielen. Marketing und Vertrieb gehen Hand in Hand. Es geht um Lead Generation, es geht um die Prozesse, wie man sozusagen diese Leads verarbeitet und im Idealfall daraus dann auch Kunden akquiriert. Und diese Maschine, wie ich sie immer nenne, am Ende ist es halt eine Maschine, die aufgebaut wird. Die sind wir am entwickeln und ja, sind jetzt kurz davor, dass man da richtig aufdrehen kann. Ja, also mit anderen Worten, wir sind aus der Beta-Phase raus und haben jetzt ein marktfähiges Produkt und jetzt geht es eben darum, das Ganze auch jetzt zu skalieren.
Ja, machst du im Moment den Vertrieb noch selbst?
Nein, wir haben auch schon erste Account Executives, die den Vertrieb übernehmen, aber in der Anfangsphase hat man natürlich immer noch so die Situation, dass die Founder selbst auch im Vertrieb aktiv sind. Und gerade in der ersten Phase bis hierhin lief natürlich auch viel über mein Netzwerk. Und ich glaube, der große Vorteil war, dass wir natürlich jetzt auch aufgrund unserer Historie, vor allem auch mit der alten Software Company, schon viele Kontakte in diesem Marktumfeld hatten. Ja, es ist kein Copycat von der alten Software, die wir schon mal gebaut haben. Aber es ist eine Lösung, die sich sehr gut ergänzt und auch eine ähnliche Zielgruppe anspricht. Und von daher gibt es diese Kontakte noch. Und ja, es war natürlich dann sehr leicht, auch diese Ansprechpersonen nochmal zu kontaktieren und denen dann auch Nuvacom zu präsentieren. Die waren alle total offen dafür.
Das kann ich mir vorstellen. Das hat mit Sicherheit geholfen, da eigentlich schon die warmen Kontakte da zu haben. Das ist ja für viele Gründer, die jetzt erstmal anfangen, gerade für Gründer, die auch zum ersten Mal gründen und da eben noch nicht dieses Netzwerk haben. Es ist ja eine besondere Herausforderung, da hinzukommen. Hast du da für diese Phase, wo auch noch Founder Sales gemacht wird, hast du da irgendwie einen Tipp, wie man schneller vorankommt?
Ja, wir haben das natürlich auch alles in meiner alten Company durchgemacht bei Dirico, wo wir von null gestartet sind und haben quasi auch eine neue Kategorie mit aufgebaut. Das ist natürlich nochmal eine andere Herausforderung, wenn du als Unternehmen wirklich auch versuchst, eine eigene Kategorie aufzubauen. Damals war die Kategorie ja Software im Bereich Corporate Newsrooms. Da gab es halt noch nichts Vergleichbares. Das heißt, wir mussten diesen Markt erst einmal aufbauen und haben dann überlegt, wie schaffen wir es jetzt hier für dieses Thema zu sensibilisieren? Wie schaffen wir es auch, die Brand aufzubauen? Und das stand im Vordergrund. Und was wir damals sehr erfolgreich gemacht haben, war wirklich Content Marketing. Wir haben ein eigenes Magazin ins Leben gerufen, das wir selber entwickelt haben. Und dieses Magazin hieß Corporate Newsroom Magazin. Und das lag bei jedem Verantwortlichen aus der Unternehmenskommunikation auf dem Schreibtisch. Das gab es als Print ausgedruckt. Wir haben dann halt Marketingaktionen damit gemacht und haben dann ganz normale Postmailings gemacht und dann nachgefasst. Wir haben es aber natürlich auch als Download kostenfrei über unsere Webseite angeboten und damit Leads generiert. Und wir haben dann im Grunde teilweise 200, 300 Leads pro Tag damit generiert. Ja. Und das war wirklich sehr, sehr erfolgreich. Es war auch aufwendig, aber ich glaube, die Produktion von hochwertigen Inhalten zahlt sich immer aus in der Lead-Generierung.
Wow, ist jetzt aber wirklich sehr, sehr aufwendig, ne? Also ich meine, klar, ihr habt jetzt erstmal eine Software entwickelt für ein Thema, wo es noch nichts gab. Das kenne ich auch aus eigener Erfahrung. Wenn man so eine Kategorie überhaupt erstmal aufmacht, ist es furchtbar schwer zu erklären, was machst du denn da überhaupt? Ja, und wofür brauche ich das denn überhaupt? Ne? Manchmal ist es sogar so, dass die Kunden das Problem zwar haben, den Schmerz aber gar nicht spüren, ja, oder zumindest mal, selbst wenn sie ihn spüren, dann zumindest mal nicht direkt die Medizin erkennen, wenn man sie ihnen präsentiert. Wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, wart ihr jetzt erstmal euer erster Kunde und habt selbst ein Magazin rausgebracht und habt eure Software dafür benutzt.
Genau, also natürlich haben wir die ganze Themen- und Redaktionsplanung auch immer mit unserer eigenen Software gemacht. Wir versuchen auch jetzt hier in der neuen Company bei Nuvacom in allen Unternehmensbereichen Nuvacom auch einzusetzen, weil es gibt in jeder Abteilung, in jedem Bereich auch relevante Use Cases für AI. Ja, das muss man ganz klar sagen. Von daher war mir immer wichtig, dass wir selbst unser bester Kunde sind, denn nur so sehen wir die Schmerzen und können es auch weiterentwickeln. Aber dieses Magazin haben wir vor allem aus Branding-Gesichtsgründen natürlich herausgebracht. Und es war auch ein super Akquise-Kanal, weil wir hatten viele Co-Autoren. Und so hat dann beispielsweise der Kommunikationschef von einem großen börsennotierten Unternehmen mal einen Gastbeitrag erstellt. Und der wurde dann veröffentlicht in dem Magazin. Und wir haben dadurch wirklich ein großes Netzwerk aufgebaut. Und am Ende waren wir dann in einer Situation, wo wir dann Bewerbungen erhalten haben von potenziellen Co-Autoren. Die wollten also unbedingt alle einen Gastartikel bei uns im Magazin veröffentlichen. Und das ist natürlich eine ganz, ganz tolle Situation, wenn man da hinkommt.
Das ist eine sehr, sehr clevere Strategie. Also so zwei Dinge fallen mir auf, die ich gerne mal hervorheben möchte, die ich glaube für jeden nochmal Inspiration sein können. Also zum einen das physische Element. Ja, wenn ihr ein gedrucktes Magazin gehabt habt, das sticht auf jeden Fall schon mal heraus. Das landet irgendwo auf einem Tisch. Und wenn das auch gut gemacht wird, dann wird es zumindest mal angeguckt. Ja, das ist schon mal echt hilfreich. Klar, die Kosten dafür sind jetzt deutlich höher, als irgendwie ein PDF zusammenzustellen und das dann irgendwo runterzuladen oder eine Serie von LinkedIn-Posts zu machen. Ist dafür aber auch deutlich zielgerichteter und erfolgreicher. Das Zweite, ihr habt eigentlich einen Weg gefunden, mit euren Zielkunden ins Gespräch zu kommen, ohne direkt was zu verkaufen und da direkt so eine Abwehrhaltung, so nee, bloß nicht, ich habe zu viel zu tun, lasst mich in Ruhe hervorzurufen.
Genau, also uns ging es nie um Hard-Selling, sondern uns ging es im ersten Schritt wirklich um den Erfahrungsaustausch mit der Zielgruppe. Und dadurch hat man dann eine Community aufgebaut. Oft sind wir dadurch eben auch ins Gespräch gekommen und hatten dann die Gelegenheit, unsere Software auch präsentieren zu dürfen. Aber der Door-Opener war sozusagen zunächst einmal der Erfahrungsaustausch zu einem bestimmten Thema. Und das war eben damals das Thema Corporate Newsroom.
Das stelle ich mir auch noch ziemlich einfach vor, so irgendwie mal ins Gespräch zu kommen oder tatsächlich eine Verbindung aufzubauen. Das ist, glaube ich, auch der sehr wertvolle und der sehr schwierige Teil ganz am Anfang. Dann den Übergang zu finden. Da tun sich viele schwer. Ich muss sagen, ich mir persönlich auch, ja, auch in den verschiedenen Sales-Rollen oder auch wenn Founder Sales bei mir mal das Thema war, dann den Schwenk zu machen von, wir sind jetzt hier irgendwie in einem Gespräch und kennen uns einfach erstmal nur und dann zu sagen, so, ich hätte auch noch was für dich. Genau. Wie schafft ihr da den Übergang oder wie habt ihr damals den Übergang geschafft, dann auch wirklich in den Verkauf reinzugehen?
Unterschiedlich. Also es hing immer so ein bisschen von dem Gegenüber ab, in welcher Position diese Person war. Wir haben aber immer versucht, auch den Kontakt zu halten. Ich glaube, das ist entscheidend, dass es jetzt nicht dabei bleibt, eine Person lädt einmal etwas von der Webseite herunter und ist dann als Lead sozusagen im CRM-System registriert. Das reicht nicht aus. Also man muss dauerhaft sozusagen in der Wahrnehmung bleiben bei den Menschen oder regelmäßig. Und was wir dann, glaube ich, ganz gut gemacht haben, uns war es immer wichtig, dass wir diese potenziellen Kunden auch persönlich getroffen haben. Und wir haben dann ein Format ins Leben gerufen, der hieß damals Roundtable. Also diese Eventreihe hieß Roundtable. Und wir haben dann in verschiedenen Großstädten sehr exklusive Veranstaltungen gemacht, auch kostenfrei, wo wir wo es halt Vorträge gab zu dem Thema. Es wurden Cases präsentiert und damit haben wir es geschafft, diese Leser im ersten Schritt, die Leser des Magazins, dann auch mal physisch auf ein Event zu bekommen, sodass man sich auch mal in die Augen gucken konnte. Und das war enorm wertvoll, muss ich sagen, rückblickend betrachtet.
Ich glaube, das ist tatsächlich auch nochmal was ganz Bemerkenswertes, was wir als digitale Menschen da manchmal vernachlässigen. Also wirklich dieses persönliche Kennenlernen auch mal anfassen, die Hände schütteln, sich in die Augen gucken, ohne Bildschirm dazwischen. das nimmt einfach wahnsinnig viele Barrieren auch bei einer Kaufentscheidung weg. Ne? Man hat ein viel höheres Level an Vertrauen, man hat auch viel mehr Bandbreite, um seine Message, um das, was man tut, da irgendwie nochmal zu präsentieren, nochmal rüberzubringen. Und auch die ungeteilte Aufmerksamkeit des anderen. Ne? Da gibt's nicht hier irgendwo noch ein E-Mail-Fenster oder ein Kollege guckt mal rein. Ja, das glaube ich, macht schon einen riesen Unterschied. Wie war das damals bei euch? Ich meine, das waren jetzt noch andere Zeiten, Anfang der 10er Jahre. Ne? Wir sind ja jetzt eigentlich erst seit der Pandemie so auf Zoom first gepolt. Damals war es schon noch so, man hat sich die Visitenkarten gedruckt und ist auch regelmäßig zu irgendwelchen Events gefahren, um eben Leute auch persönlich zu treffen und kennenzulernen. Hat sich in meiner Wahrnehmung so ein kleines bisschen gedreht in die andere Richtung, aber diese Kosten, physisches Magazin herstellen, physisch verschicken, dann auch physisch die Leute zusammenzubringen, das ist ja jetzt nicht wenig. Wenn man da als Startup erstmal mit wenig Geld dasteht, sich das zu überlegen versus die theoretische Möglichkeit, ich könnte das auch alles über LinkedIn machen oder irgendwie digital per E-Mail, per Telefonvertrieb machen. Was waren da so eure Gedankengänge, die euch dazu der Entscheidung gebracht haben, das eben doch diesen physischen Weg zu gehen?
Wir haben es im Vorfeld natürlich auch viel ausprobiert. Wir haben es auch mit telefonischer Kaltakquise mal probiert, mit Cold-Mailings und so weiter. Und wir haben halt immer einfach auch versucht zu tracken, wo haben wir die besten Ergebnisse. Und wir haben dann später die Entscheidung getroffen, dass es mehr um Qualität geht. Ja, also wirklich Qualitätscontent, den wir selber produzieren, weil wir so eine viel höhere Conversion Rate hatten. Und am Ende ist es einfach ein Rechenbeispiel. Was kostet uns am Ende ein Lead? Und wir haben es halt knallhart kalkuliert und haben festgestellt, dass die Kosten sozusagen noch günstiger waren. Dadurch, dass wir so hochwertige Inhalte produziert haben, wie das Magazin oder auch diese Veranstaltungen, die wir ins Leben gerufen haben. Am Ende war die Conversion Rate und die Cost per Lead waren halt deutlich preiswerter, als wenn man jetzt wirklich mit dem Gießkannenprinzip vorgeht, ja, weil da holt man sich natürlich auch sehr, sehr oft ein blaues Auge ab, gerade wenn es um so Outbound-Methoden geht.
Sehe ich auch so. Ist, glaube ich, aber ex ante schwierig vorherzusagen, ne? Funktioniert das dann auch wirklich?
Es kommt auch immer auf die Branche an, in der man sich befindet. Ich spreche jetzt natürlich sehr aus der Perspektive eines Gründers im Enterprise B2B SaaS-Umfeld. Da gibt es sicherlich ganz, ganz andere Anforderungen und Methoden, die mögen jetzt im B2C-Kontext vielleicht nicht funktionieren. Ja, aber wir haben uns halt auf dieses Thema Enterprise Marketing und Vertrieb spezialisiert und da funktionieren diese Methoden in der Regel sehr, sehr gut. Das höre ich auch von anderen Gründern, die in dem Feld unterwegs sind.
Definitiv ein spannendes Learning. Also ich glaube nicht nur für Enterprise-Gründer, ja. Ich glaube, das funktioniert in jedem B2B-Modell. Vielleicht ist es auch einfach nur eine Inspiration, um tatsächlich mal wieder so ein kleines bisschen mehr Physisches zu wagen. Ja, ich sehe auch viele Gründer, die Angst vorm Telefonhörer haben. Ich muss sagen, mir persönlich geht es manchmal auch so. Ja. Dann schreibe ich, es ist halt so viel einfacher, eine LinkedIn-Nachricht oder eine Mail zu schreiben, als dann wirklich mal anzurufen.
Ne? Und, ja, das ist so. Wir haben jetzt eine Aktion gemacht, da kann ich auch nochmal aus dem Nähkästchen plaudern und haben es jetzt nochmal mit Outbound Cold Mailings probiert, haben dann im Vorfeld sozusagen Kontakte recherchiert, die dafür in Frage kommen, haben uns jetzt speziell auf die Investor Relations Schiene konzentriert in dieser Kampagne und haben dann Head of Investor Relations angeschrieben über E-Mails mit einer Case Study, die wir im Vorfeld entwickelt haben, die halt wirklich maßgeschneidert war auf diese Zielgruppe. Und es war unglaublich. Wir hatten eine Conversion Rate von knapp 30%. Und das ist wirklich super. Also 30% Rückläufer sozusagen antworten auf eine Cold Mail. Und die Personen haben zum ersten Mal was von Nuvacom gehört. Ich glaube, es geht sehr stark um Relevanz, um das Timing. Ja, und darum, dass man eben auch nicht einfach nur eine Standard Cold Mail rausschickt, sondern die Menschen wollen quasi individuell abgeholt werden.
Habt ihr das gemacht? Habt ihr dann auch jede Mail komplett individualisiert?
Nicht komplett, aber wir haben es schon versucht, dass wir halt immer so ein bisschen Individualität da auch reingebracht haben in diese Nachrichten. Haben dann auch festgestellt, dass das auch den Unterschied gemacht hat, warum die Conversion Rate hinten raus dann auch wirklich so gut war.
Ich meine, aufgrund eurer Historie habt ihr es bei den Kunden leicht gehabt. Ich habe jetzt auch gehört, dass einige deiner aktuellen Mitarbeiter auch schon aus der früheren Gründung dann wieder mit zu dir rübergekommen sind. Ja. Wie sieht's denn sonst aus mit Mitarbeitern in der Rhein-Mosel-Stadt? Ist es jetzt nicht gerade als der IT-Hub schlechthin bekannt? Wie findet ihr eure neuen Kollegen?
Mittlerweile natürlich nicht nur in Koblenz, aber unser Hauptstandort ist hier in Koblenz. Wir fühlen uns hier sehr wohl und bevorzugen natürlich auch immer Talente, die hier aus der Region kommen, wenn möglich. Es geht ganz einfach darum, dass wir in den letzten Jahren uns hier eine große Community auch aufgebaut haben. Also mein Bestreben war es, auch mitzuhelfen, diese Region hier auch mit aufzubauen als Digitalstandort. Seit 2009 zähle ich das zu einer meiner Aufgaben. Wir haben viele große Events hier veranstaltet und haben auch viel mitgestaltet, die Region jetzt hier nach vorne zu bringen. Wir haben ein Barcamp veranstaltet, jetzt auch seit vielen Jahren. Das ist so eines der Top-Events hier in der Region, ja, für diese Digital-Community. Wir haben Konferenzen veranstaltet. Wir haben jetzt zum Beispiel, du kennst sicherlich noch die Festung Ehrenbreitstein. Ja, ist ja eine tolle Location hier in Koblenz. Da haben wir letztes Jahr eine große KI-Konferenz veranstaltet mit über 300 Personen, wo auch der Ministerpräsident auch vor Ort war. Also das Event hat sich richtig rumgesprochen. Und ich glaube, das hat dazu geführt, dass wir mittlerweile und auch jetzt meine Unternehmen in den letzten Jahren immer eine sehr gute Adresse waren für junge Talente. Ja, also wenn man hier über Startups in der Region spricht, ist eigentlich immer unser Name gefallen. Und das war ein großer Vorteil. Also diejenigen, die Bock hatten, in einem Startup zu arbeiten, die haben sich natürlich zunächst mal auch unsere Unternehmen oder meine Unternehmen angeschaut in den letzten Jahren. Das ist hoffentlich bei Nuvacom wieder genauso.
Spielt da die Universität und die Fachhochschule da auch eine Rolle bei der Akquise von jungen Talenten?
Definitiv. Auch da versuchen wir natürlich auch einen guten Kontakt zu haben zur Universität, zur Hochschule. Auch die WHU ist ja hier in der Nähe. Da gibt es natürlich auch enge Verbindungen. Wir arbeiten zum Beispiel auch eng hier mit der Hochschule zusammen, haben jetzt vor kurzem noch ein Projektteam auch unterstützt. Und das ist eine tolle Gelegenheit, auch über so Projekte, die man dann auch supportet, da auch an talentierte, ja, potenzielle neue Mitarbeitende zu kommen. Wir hatten jetzt ein Team, das hat in einem, ja, KI-Projekt mit einem großen Publisher etwas realisiert mit unserer Nuvacom-Technologie. Das war ein super erfolgreiches Projekt. Und darauf haben wir natürlich, wir haben die Menschen dann eben auf die Company auch aufmerksam machen können dadurch.
Du hast eben erwähnt, dass ihr nicht nur in Koblenz Mitarbeiter habt. Wie ist da so der Anteil? Wie weit verbreitet ist das Team dann bei euch?
Momentan haben wir circa die Hälfte des Teams hier in Koblenz. Und eine andere Hälfte verstreut. Wir bauen gerade einen zweiten Hotspot in Luxemburg auf. Das liegt schlichtweg daran, dass unser Co-Founder, der Christoph, in Luxemburg lebt. Der ist da auch ein sehr bekannter Gründer, hat auch schon erfolgreiche Softwareunternehmen aufgebaut. Talkwalker, sein letztes Unternehmen, hat er erfolgreich an Hootsuite verkauft. Und somit hat er dann ein großes Netzwerk in Luxemburg und wir haben jetzt die ersten Mitarbeitenden eingestellt, die in Luxemburg leben und das ist unser zweiter Hotspot dann neben Koblenz. Ja, ist ja auch gar nicht so weit weg, von daher ist das super. Dann haben wir aber auch Mitarbeitende, die in Berlin sitzen oder wir haben sogar aktuell eine Person, die in Nigeria lebt und für uns arbeitet. Die Person war auch vorher in meiner alten Company schon auch bei uns im Einsatz. Also deutschlandweit eigentlich verstreut. Wir versuchen uns dann aber auch immer regelmäßig zu treffen, wenn möglich.
Gerade wenn man so ein gemischtes Modell hat, glaube ich, ist die Herausforderung besonders groß, da die Unternehmenskultur hochzuhalten. Wie würdest du eure Kultur beschreiben und wie schafft ihr das, die dann auch am Leben zu halten?
Ich finde es auch wichtig, dass man sich regelmäßig persönlich trifft. Wir versuchen, dass man sich einmal im Quartal jetzt hier in Koblenz oder dann zukünftig in Luxemburg auch als gesamtes Team trifft. Aber ich glaube, es ist auch eher so eine Mindset-Sache, weil wir haben durchweg Mitarbeitende, die sehr unternehmerisch arbeiten, die sehr selbstständig sind. Und es ist für mich jetzt kein Problem als Gründer, ob die Menschen jetzt hier vom Büro aus arbeiten oder von zu Hause aus ihren Aufgaben nachgehen. Wenn du über Kultur sprichst, gerade bei uns in der Softwareentwicklung hat sich da eine Methode etabliert, die finde ich ganz spannend, nämlich unsere Software-Developer sind von morgens bis abends in einem Live-Call, alle zusammen, und entwickeln sozusagen parallel. Also die sind eigentlich dauerhaft, die haben eigentlich eine Standleitung, könnte man sagen. Und das hat natürlich den Vorteil, dass man sich auch schnell gegenseitig unterstützen kann. Ja, man ist also immer miteinander verbunden, auch wenn man jetzt nicht physisch zusammensitzt.
Okay, das ist ganz interessant. Also ehrlich gesagt, widerspricht das so ein kleines bisschen allen Learnings fürs Arbeiten im Tunnel, wenn ich dann jemanden habe, der neben mir sitzt, auch wenn es nur virtuell ist und mich da auch ablenken kann. Habt ihr da keine Diskussionen über das Thema?
Nein, also weil wenn es nervt, geht man einfach raus. Ja, wenn man sich halt fokussieren möchte, oder viele haben dann die Kopfhörer an und sind dann jetzt kurzzeitig dann vielleicht mal im Tunnel und arbeiten fokussiert an einer Sache. Trotzdem hat man immer die Möglichkeit, auch Kollegen dann auch mal mit ins Boot zu nehmen, wenn man bestimmte Themen dann auch diskutieren möchte.
Wir haben jetzt schon über Kunden und über Mitarbeiter gesprochen. So der dritte wichtige Faktor, damit ein Startup auch sehr, sehr gut funktioniert, ist Kapital. Wie habt ihr euch finanziert am Anfang? Wie sieht es da jetzt im Moment aus?
In meinen beiden vorherigen Unternehmen, in der Agentur 247 Grad und bei Derico, waren wir im Bootstrapping-Modus unterwegs. Es war natürlich sehr hart, also insbesondere bei so einer Softwarefirma wie Derico im Enterprise-Bereich ist es fast unmöglich, ohne externes Kapital so erfolgreich zu werden, wie wir es eben auch geschafft haben, glücklicherweise mit 100 Mitarbeitenden am Ende beim Verkauf. Aber wir haben uns bewusst für diesen Weg entschieden. Bei Nuvacom gehen wir jetzt einen anderen Weg. Wir haben sehr früh halt auch Business Angels mit ins Boot genommen, sehr namhafte Persönlichkeiten aus der Szene, so aus unserem Netzwerk, die sofort mit dabei waren. Das ist zum Beispiel, weiß nicht, ob du die Agentur Fischer-Appelt kennst, ist eine der größten Content-Marketing-Agenturen jetzt hier in Europa sogar. Und der Gründer Bernhard Fischer-Appelt war einer der ersten frühen Business Angels hier bei uns. Also wirklich so unternehmerische Persönlichkeiten, die sich jetzt hier an Nuvacom beteiligt haben in der frühen Phase. Und jetzt sind wir mitten im Fundraising-Prozess, sind eigentlich kurz vorm Abschluss und werden jetzt dann eben auch den Venture-Capital-Weg gehen und haben jetzt, toi toi toi, einen Top-VC gefunden, mit dem wir jetzt die Sache angehen wollen, weil wir einfach glauben, wir brauchen jetzt vor allem Speed. Ja, wir brauchen die Geschwindigkeit jetzt in diesem Marktumfeld, das ja geprägt ist von Innovation und einfach, ja, enormer Weiterentwicklung. Und deswegen glaube ich, dass Nuvacom ein typischer VC-Case ist. Und den Weg werden wir jetzt gehen.
Das denke ich auch. Also ich meine, ich spreche auch mit vielen anderen Gründern, die jetzt in verwandten Themenbereichen unterwegs sind. Na, also zum Beispiel AI und Sales ist im Moment so dermaßen heiß gelaufen, überlaufen mit Gründungsteams, dass ich so ein bisschen das Gefühl habe, die meisten VCs lehnen sich jetzt erstmal zurück und sagen, okay, wir müssen jetzt mal aus Kapazitätsgründen und auch aus Risikomanagementgründen 6 Monate die Füße stillhalten und nicht investieren. Und dann picken wir aus denen, die überlebt haben, picken wir uns die Winner raus, weil einfach zu viel passiert. Ne? Und absolut. Ihr seid jetzt zwar nicht in dem Bereich unterwegs, aber doch in einem verwandten Bereich. Es geht ja doch über Kommunikation, nennen wir es mal AI und Kommunikation, AI und Marketing. Da kann ich mir vorstellen, das ist auch nicht so ganz leicht zu raisen.
Es ist auch nicht leicht, weil du hast absolut recht. Die AI-Startups, die sprießen aus dem Boden. Es ist unglaublich und es ist auch schwierig für einen VC aktuell da den Überblick zu behalten. Ja, wo trennt sich sozusagen die Spreu vom Weizen? Weil natürlich jeder jetzt um die Ecke kommt und will jetzt das nächste AI-Startup ins Leben rufen. Ja, also von daher ist es nicht einfach, auch für die VCs, die da tagtäglich teilweise 100 Pitch-Decks bekommen, ja, und da auch schnell eine Entscheidung treffen müssen, ja, was sind denn jetzt die Startups, die da den Unterschied auch machen können in so einem Marktumfeld? Ich glaube, wir haben den Vorteil, also wir haben durchweg in unseren Gesprächen sehr positives Feedback erhalten von den VCs. Wir sind aber natürlich auch in der glücklichen Situation, dass wir das ja auch alles schon mal gemacht haben. Und ich glaube, es ist viel, viel einfacher. Und der Trust ist natürlich auch viel größer bei einem VC in der frühen Phase, wenn man sagt, okay, wir sind jetzt Seriengründer und haben jetzt hier auch schon erfolgreich Unternehmen zum Exit geführt.
speziell in eurem Fall, glaube ich, habt ihr das auf eurer Seite, um rauszustechen aus der Masse von Teams, die sowas Ähnliches machen. Also ihr habt erstens so dieses Label Exited Founder, das ist schon mal ein riesen positives Signal für ein VC. Dann natürlich seid ihr auch schon ein bisschen senioriger. Ihr habt vor allen Dingen Kunden und Traction in einem Bereich, der sehr, sehr schwierig ist, normalerweise Traction schnell zu erzeugen, ne? Also Enterprise Sales mit langen Verkaufszyklen ist sowieso schwierig. Wenn jetzt ein First-Time-Founder das macht, ohne das Netzwerk, das ihr schon da hattet, ist es nahezu unmöglich, um in der Geschwindigkeit dann an den Punkt zu kommen, wo ihr seid.
Das macht den Unterschied, ja. Und es ist wirklich dieses Enterprise-Game, es ist wirklich extrem komplex. Und man braucht eben auch diese Erfahrung, sonst ist es absolut schwer, sich da zu behaupten in diesem Marktumfeld, weil dafür ist der Markt zu hart umkämpft, muss man sagen. Aber es gibt nicht so viele, die halt den Enterprise-Part wirklich so gut verstehen, ja. Und da ist also noch genug Potenzial in diesem Marktumfeld für die Zukunft.
So, neben all diesen Themen, lange Zyklen, man muss viel an einem Kunden arbeiten, gibt's ja auch noch so einen Punkt, der mich in meiner allerersten Gründung auch mal sehr, sehr, sehr ins Straucheln gebracht hat. So ein Enterprise-Kunde wird auch schnell mal übergriffig. Ja, was meine ich damit? Der sagt dann, ja, so grundsätzlich funktioniert das schon oder könnte uns das schon helfen, aber wir brauchen jetzt noch dieses eine Feature, damit wir es wirklich kaufen. Was ist so deine Erfahrung? Wie gehst du damit um? Wie hältst du den Kunden irgendwie interessiert, aber lässt sich von dem jetzt nicht von deiner Roadmap ablenken?
Das ist ein ganz entscheidender Punkt, den du da ansprichst. Und da haben wir viel Erfahrung gesammelt in den letzten Jahren, weil ehrlich gesagt, wir hatten damals bei Dirico auch so den ein oder anderen Enterprise-Kunden, der gemeint hat, er könnte unsere Roadmap beeinflussen. Die hätten natürlich auch Weiterentwicklung bezahlt, ja. Aber ich glaube, da muss man als Gründer auch eine Entscheidung treffen. Wie weit möchte man da gehen? Möchte man abhängig sein von verschiedenen großen Kunden, ja, die halt deine Roadmap bestimmen? Das kann sehr schnell in eine falsche Richtung gehen. Ja, also du bleibst deinem eigenen Weg nicht mehr treu, verfolgst nicht mehr deine Vision, sondern lässt dich eigentlich nur noch beeinflussen von 1, 2, 3 großen Kunden, die dann halt für Individualentwicklungsfunktionen dann auch bezahlen. Ich glaube, da muss man irgendwie versuchen, einen Kompromiss zu finden. Ja, man braucht eine ganz klare Vision, die man vor Augen hat, wo man hin möchte. Und wenn sich sozusagen die Anforderungen des Unternehmens dann auch mit dieser Vision decken, dann ist das völlig legitim, auch Individualentwicklungsleistungen zu verkaufen, die dann aber in den Standard einfließen von der Plattform. Das haben wir früher sehr oft gemacht, dass wir dann, dass Kunden uns sozusagen auch geholfen haben, bestimmte neue Funktionen mitzufinanzieren. So nach dem Motto, wenn alle was in den Topf schmeißen, kommen wir schneller sozusagen zum Ziel. Das hat gut funktioniert, aber wir haben es immer nur dann gemacht, wenn es auch eingezahlt hat auf unsere übergeordnete Strategie. Und wenn nicht, dann haben wir es in der Regel nicht gemacht.
Dafür brauchst du eigentlich zwei Dinge, ne? Du brauchst zum einen erstmal diese klare Vision, diese klare Strategie, die natürlich auch schon auf vielen Kundeninterviews basiert, die kundenzentriert entwickelt ist. Ne, das hast du auch sehr schön in der Einleitung schon dargestellt. Das 100 Gespräche mit Kunden, da hat man dann wirklich einen ganz tiefen Einblick und hat eigentlich auch die Datenbasis, um zu sagen, jetzt kann ich eine Strategie entwickeln, ne, die dann auch im Team entwickelt ist und von allen gekauft ist. Und das Zweite, was man braucht, ist, glaube ich, man braucht auch eine relativ gute Schlagzahl an frühen Kunden. Ne? Weil wenn jetzt einer kommt und sagt dir, das bräuchte ich noch, ne, dann tust du dir schwer. Ja? Und selbst wenn er dann sagt, ich finanziere es auch und gerade wenn du kein Geld hast, dann ist die Verlockung doch sehr, sehr groß. Du brauchst eigentlich eine große Schlagzahl, damit du überhaupt diesen glücklichen Zufall hast, dass das, was der Kunde noch braucht, was aktuell noch fehlt, dass das dann auch irgendwie recht nah auf deiner Roadmap liegt, ja, dass du nicht zu viel hin und her ziehen musst.
Absolut. Also bei uns funktioniert das relativ simpel. Also wir haben einen Ideen-Backlog, wo jetzt alles dokumentiert wird, was jetzt von den Kunden an neuen Funktionen sozusagen auf den Tisch kommt und sich gewünscht wird. Und dann wird das halt priorisiert. Und Wir haben natürlich auch ein Customer Success Management und jeder Kunde hat bei uns eine feste Ansprechperson und die sind auch angehalten, diese Personen mit den Kunden darüber zu sprechen, über dieses Ideen-Backlog, ja. Und wenn wir dann das Gefühl haben, dass jetzt eine Idee von einem Kunden auch von anderen Unternehmen gewünscht wird, ja, dann kann man es höher priorisieren und dann auch in die Roadmap mit reinbringen, ja. Und so ist eigentlich das Vorgehen, dass wir halt versuchen, da auch immer regelmäßig im Austausch zu sein mit den Unternehmen, damit wir besser den Business Value sozusagen auch abschätzen können für bestimmte Funktionalitäten.
Ich will nochmal ganz kurz zurück auf deinen Punkt Enterprise-Kundenzahlen upfront. Und das ist eigentlich eine sehr, sehr gute Finanzierungsquelle für ein Bootstrapping. Ja. Oder Kunden sind sowieso immer die ideale Finanzierungsquelle für ein Unternehmen. Nichtsdestotrotz, man muss doch an einen gewissen Minimumpunkt kommen, ne? Ich kann ja nicht mit einem Slide-Deck zum BMW gehen und sagen, hier, zahl mir doch mal 100.000 upfront und ab nächster Woche läuft die Uhr, dann laufen deine 2 Jahre Vertragslaufzeit. Da muss man ja schon was da haben, was schon eigentlich wie ein fertiges Produkt aussieht und was schon einen Use Case und einen klar demonstrierten Nutzen auch liefern. Wie kommt man an diesen Punkt von der Idee?
Also in der ganz, ganz frühen Phase sind wir wirklich mit Präsentationen zum Kunden gefahren und haben eine Vision verkauft. Na, und das hat funktioniert. Also klar gab es schon einen Prototypen einer Software in der ganz frühen Phase und auch erste zahlende Kunden. Aber im Grunde haben wir vor allem unsere Vision verkauft. Ja, wir haben etwas aufgezeigt, was es so in der Form im Markt auch noch nicht gab. Wir haben dann gezeigt, wie unser Weg dahin ist, wie wir dahin kommen wollen, um diese Vision zu erreichen. Und das hat damals in der frühen Phase schon gut funktioniert.
Okay, beeindruckend.
Wir haben es immer geschafft, das Vertrauen zu gewinnen. Und ich glaube, das haben wir vor allem geschafft, indem wir sehr gut zugehört haben und haben auch immer die Anforderungen vom Kunden sehr gut analysiert und versucht eben auch das Problem zu verstehen, das der Kunde hat. Und das haben wir oft anders gemacht als andere Unternehmen in dem Umfeld. Gerade eben Software-as-a-Service-Bereich haben viele Unternehmen den Fokus darauf, schnell Lizenzen zu verkaufen. Wir sind oft nochmal einen Schritt zurückgegangen und haben versucht, erstmal wirklich das Problem zu verstehen. Also ein Ansatz, der mehr so aus der Beratung eigentlich kommt. Ja, wir haben einen sehr beratungsintensiven Vertrieb aufgebaut und sind so über die Beratung quasi eben reingekommen. Und das hat oft den Unterschied gemacht, hat dazu geführt, dass wir halt schnell Vertrauen gewinnen konnten. Ja, gerade bei den Enterprise-Kunden. Wir haben uns also abgekauft, dass wir sozusagen nicht nur ein Softwarelieferant sind, sondern dass wir auch ein Partner sind, der das Unternehmen auch begleitet auf dem Weg dahin, bestimmte Funktionen oder auch Ziele zu erreichen. Das hört sich jetzt so simpel an, aber im Detail steckt da natürlich total viel dahinter.
Ja, ich kann mir gut vorstellen, man muss einfach auch sehr genau wissen, wovon man spricht, um überhaupt mal ernst genommen werden
gehört natürlich in so einer Situation. Ja. Und wie gesagt, man darf dem Kunden auch nichts vom Pferd erzählen, wie man so schön sagt. Ja, ich glaube, es geht darum, dass man auch immer ehrlich ist, dass man keine leeren Versprechungen macht. Dazu neigt man ja auch manchmal im Vertrieb. Wenn man schnell jetzt Abschlüsse herbeiführen möchte, habe ich viele Vertriebler erlebt, die dann auch Versprechungen machen. Ich glaube, das kommt oft wie ein Bumerang zurück, wenn man so vorgeht. Ja, von daher sollte man eigentlich auch immer ehrlich sein.
Es fällt einem immer auf die Füße. Ich bin auch schuldig, diese Sünde in der Vergangenheit begangen zu haben. Ich glaube, das geht jedem Gründer und jedem Vertriebler irgendwann mal so. Man lernt das dann wirklich sehr, sehr hart, wenn einem die eigenen Entwickler die ganzen Versprechungen wieder vor die Füße werfen und sagen, es geht halt nicht, sorry.
Ja.
Ja, oder auf der anderen Seite dann die Kunden oder Investoren nachher vergrätzt sind und man sich da die Beziehung ruiniert hat, das ist sehr, sehr schädlich mittelfristig.
Definitiv, ja. Und das Schlüsselerlebnis war damals ein großer Ausschreibungsprozess bei der BMW Group. Ich hatte vorhin gesagt, die BMW Group war jetzt in meiner alten Company unser größter Kunde und wir wurden da ja irgendwie spontan nochmal zu so einer internationalen Ausschreibung eingeladen, als kleinstes Unternehmen in der Runde. Und haben es dann aber irgendwie geschafft, diese Ausschreibung am Ende zu gewinnen. Ja, und das war so der Schlüsselmoment eigentlich auch in meiner unternehmerischen Karriere jetzt bisher, dass wir es wirklich geschafft haben, in dieser Ausschreibung uns durchzusetzen gegen große, weltweit agierende Softwareunternehmen, die quasi schon ein fertiges Produkt hatten, aber der Kunde hat uns vertraut sozusagen als junge, hungrige Gründer, dass wir das Problem zukünftig besser lösen können als alle anderen Unternehmen. Ja, aufgrund von Agilität, auch Kompetenz, ja, vielleicht das Team, das am Ende auch den Unterschied gemacht hat. Und so haben wir dann eben diesen Zuschlag bekommen. Und das war, glaube ich, auch ein entscheidender Moment in dieser unternehmerischen Tätigkeit die letzten Jahre.
Ich sehe auch, dass ihr jetzt in der aktuellen Situation, AI ist super heiß, durchaus auch in dem Vertical, in dem ihr unterwegs seid, und Speed ist das, was man sich mit dem VC hier einkauft. Total richtig, dann auch diesen Weg zu gehen, weil letzten Endes der nächste Wettbewerber, der dann die große Finanzierung reinholt, der hat dann schon auch gute Chancen, das Rennen zu gewinnen oder schneller zu wachsen, wenn man das selber nicht macht. Jetzt hast du aber mit deiner ersten Company auch eine sehr interessante Erfahrung gemacht, alles zu bootstrappen. Da hattet ihr ja eine andere Situation. Ihr habt eine komplette Kategorie aufgemacht, und ich glaube, in so einer Situation ist man dann hat man diesen Wettbewerbsdruck nicht. Man hat nur noch das andere Problem. Eigentlich, man muss ja doch auch recht viel Entwicklung vorfinanzieren. Wie war das damals? Wie habt ihr es geschafft, diese Vorleistung zu stemmen? Und habt ihr zwischendurch dann auch mal drüber nachgedacht, hey, wir könnten uns jetzt eigentlich auch mal ein VC reinholen und es uns dadurch ein bisschen leichter machen?
Definitiv. Wir hatten natürlich die glückliche Situation, dass man im Enterprise-Software-Umfeld sehr häufig Kunden hat, die upfront für eine bestimmte Mindestvertragslaufzeit zahlen. Und das hat uns natürlich die Chance gegeben, dadurch, dass wir halt also teilweise wirklich hohe Beträge upfront erhalten haben, dass wir die sofort wieder investieren konnten in die Weiterentwicklung unserer Plattform. Wir haben eigentlich alles sofort wieder reinvestiert in Personal und damit eben auch in die Weiterentwicklung. Ja, und das ging natürlich nur, weil wir halt auch viele Enterprise-Kunden gewinnen konnten. Ja, und ehrlich gesagt gab es dann auch 3-4 größere Kunden, die uns dann auch etwas unterstützt haben, neue Funktionalitäten auch zu entwickeln. Ich habe es eben schon kurz erwähnt. Das waren dann im Grunde Individualentwicklungsleistungen, die wir erbracht haben, die aber in den Standard der Plattform eingeflossen sind. Und diese Kunden, und da zählte zum Beispiel die BMW Group mit dazu, es war unser größter Kunde damals, die haben uns natürlich massiv weitergeholfen, die Plattform auch zu entwickeln. Und das war ein entscheidender Vorteil. Haben wir ja mit dem Gedanken gespielt, VCs mit reinzuholen in der alten Firma? Ja, natürlich. Wir haben oft darüber nachgedacht. Und am Ende waren wir auch inmitten eines Prozesses. Und wir hatten eigentlich auch schon sozusagen ein Termsheet auf dem Tisch. Wir sind durch eine Due Diligence durchgegangen. Und ich habe mich dann dagegen entschieden. Wir haben uns gegen den VC-Weg entschieden und haben uns für den Exit entschieden. Es gab also zwei Möglichkeiten. Entweder man geht jetzt nochmal in einer komfortablen Situation den VC-Weg, um noch schneller zu wachsen. Und wir waren schon profitabel zu der Zeit. Ja, wir waren also wirklich in einer ordentlichen Position. Wir haben damals über 5 Millionen ARR gemacht und das Ganze aus eigener Kraft. Ja, das war schon ordentlich. Waren auf einem guten Weg. Und dann stand eben die Frage im Raum, gehen wir jetzt den VC-Weg oder gehen wir jetzt mit einem Strategen zusammen? Ja, und wir haben sehr viel intern darüber diskutiert im Management-Team und haben uns dann gemeinsam eben für diesen Weg entschieden, dass wir mit einem Strategen zusammengehen. Und das war dann Staffbase. Ganz einfach, weil wir geglaubt haben, dass es sehr gut matcht, und wir wollten eben einen Strategen mit ins Boot nehmen, der vielleicht auch viele Prozesse intern schon etabliert hat, die wir noch nicht hatten, gerade im Hinblick auf Internationalisierung und Skalierung. Ja, weil wir waren natürlich ein Unternehmen, das sehr erfolgreich war im deutschsprachigen Raum, aber um jetzt den nächsten Schritt zu gehen, ja, quasi über diesen Dachraum hinaus auch erfolgreich zu werden, das geht nur entweder mit externem Kapital oder mit einem sehr guten Strategen. Und deshalb haben wir uns dann eben damals für den Exit entschieden, weil Staffbase zu der Zeit einfach international schon extrem erfolgreich war.
Ich finde es sehr beeindruckend, was du als Unternehmer und ihr auch als Nuvacom jetzt schon erreicht habt bis hierher. Nehmen wir an, in 5 Jahren öffne ich meine Lieblingsnachrichten-App. Da ist ein großer Artikel über euch drin. Was ist die Überschrift?
Die Überschrift ist, dass Nuvacom im europäischen Raum die führende Plattform ist für Enterprise-Unternehmen im Bereich der generativen KI. Ich glaube, wir müssen in der EU deutlich aufholen im Vergleich zu Amerika, zu dem chinesischen Markt. Und wir wollen einfach, es ist auch mit ein Ziel, dass wir hier wirklich eine führende Plattform ins Leben rufen, die von den namhaftesten Companies jetzt in Europa auch eingesetzt wird, tagtäglich. Wir wollen einfach das Betriebssystem für KI werden für Enterprise-Unternehmen.
Wenn ich jetzt junger Gründer bin in Koblenz, was würdest du mir raten, wo soll ich hingehen? Was sind die Player im Ökosystem und die Veranstaltungen, an denen ich nicht vorbeikomme?
Es gibt mittlerweile viele spannende Veranstaltungen hier in der Stadt. Ich würde immer empfehlen, sich mit anderen Gründern zu vernetzen, um Erfahrungen auszutauschen, um auch von anderen zu lernen, die es auch vielleicht schon mal erfolgreich gemacht haben. Also ich unterstütze da auch immer gerne, wenn jemand sozusagen auch mal sich mit mir austauschen möchte. Ich bin auch immer erreichbar und mache das auch total gerne, auch junge Gründer zu supporten. Es gibt in Koblenz das Technologiezentrum, wo viele Startups auch ansässig sind. Wir selbst sind jetzt auch wieder hier im Technologiezentrum. Ja, hier hat 2010 alles angefangen. Jetzt sind wir wieder da mit Novacom. Aber es gibt auch viele Veranstaltungen. Die ISB in Rheinland-Pfalz ist zum Beispiel auch ein großer Förderer im Startup-Umfeld. Es ist hier die Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz, die auch im Venture-Capital-Umfeld sehr stark unterwegs ist. Und es gibt also wirklich mittlerweile sehr viele spannende Events im Startup-Umfeld.
Vielen, vielen Dank, Sascha. Alles Gute für euch.
Danke, Christian. Hat Spaß gemacht. Dir auch alles Gute.
Das war mein Gespräch mit Sascha Böhr. Wenn du im Enterprise SaaS unterwegs bist oder in dem Bereich gründen willst, dann konntest du heute richtig viel mitnehmen. Hier nochmal die wichtigsten Learnings aus dem Interview. Vertrieb im Enterprise-Bereich funktioniert nicht über harte Kaltakquise, sondern über Vertrauen. Persönliche Netzwerke sind Gold wert. Es ist also vorteilhaft, in einem Bereich, in einer Branche schon gut vernetzt zu sein, sei es durch Arbeitserfahrung oder eine vorherige Gründung. Lead-Generierung braucht vor allem Relevanz, dann erst Reichweite. Wer ist der wirklich passende Ansprechpartner und wie kann ich ihm helfen, bevor ich ihm etwas verkaufen will? Ein ganz besonderer Teil dieser Folge war für mich Saschas Strategie mit dem Printmagazin. Er hat damals bei Dirico ein Magazin entwickelt, das sich ganz gezielt an Kommunikationsverantwortliche richtete. Nicht als Werbung, sondern als echter inhaltlicher Beitrag zu diesem Arbeitsbereich. Mit Fachartikeln, Co-Autoren aus Konzernen und konkreten Anwendungsfällen. Das Magazin lag physisch auf dem Schreibtisch der Entscheider. Es wurde gelesen, es wurde weitergereicht und es hat eine Beziehung aufgebaut, lange bevor der erste Sales Call kam. Und das hat funktioniert, eben weil es nicht um einen schnellen Pitch ging, sondern um echten Austausch. Weil die Gastautoren dann auch selbst Multiplikatoren wurden und weil das Magazin eine Wahrnehmung geschaffen hat, die bei Dirico verstehen, worum es in unserem Job wirklich geht. Das war zwar aufwendig, hat aber deutlich hochwertigere Leads generiert und kam vor allem an die sonst sehr wenig zugängliche Zielgruppe, an die Entscheider ran. So wurde aus dem teuren Magazin ein profitabler Akquisekanal. Saschas Geschichte zeigt, auch im Zeitalter von LinkedIn und E-Mail lohnt es sich, über physische Akquisewege nachzudenken. Auf dem Weg kann man einfach besser aus der Masse und aus diesem alltäglichen Rauschen von Kaltakquise versuchen herausstechen. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere den Podcast, hinterlasse eine positive Bewertung und erzähle 2 Freunden von meinem Podcast. Wenn du Feedback oder Vorschläge hast, schreib mir gerne an podcast@thisisnotberlin.com oder vernetze dich mit mir auf LinkedIn. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von This is Not Berlin.